HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit der Schriftstellerin Leonie Ossowski und mit Sylvia Schwab am Mikrofon. Leonie Ossowski, ich habe Sie eine Schriftstellerin genannt und Sie selber nennen sich lieber eine Autorin. Warum eigentlich?
Also zum einen mag ich das Wort Schriftstellerin nicht. Es ist so spröde, man stellt die Schrift, wenn man das mal so wörtlich nimmt. Ich habe das nie gemocht. Und zum anderen ist mir das Wort Autorin insofern lieber, weil es mehr zu meinen Themen passt, die ich geschrieben habe. Das sind immer alles gesellschaftspolitische Themen. Und Situationen in unserem Land, über die der Normalbürger eigentlich wenig weiß und durch meine Bücher erfährt. Aber es sind auf der anderen Seite Romane. Man kann ruhig sagen, gehobene Unterhaltungsromane. Dagegen habe ich gar nichts. Aber da wird dem Leser eben Argumente, Situationen untergejubelt, für die und Informationen vor allen Dingen, für die er sich sonst überhaupt nicht interessiert.
Und Sie würden sagen,
und das gehört für mich mehr zur Autorin als wie zur Schriftstellerin, weil ich natürlich mich um Sprache bemühe, natürlich Sprache für mich ja mein Ausdrucksmittel ist, mein Instrument, ja. Aber mir ist wichtig, was ich schreibe und für wen ich schreibe.
Und Sie würden sagen, eine Schriftstellerin ist auch eher eine Erfinderin?
Ja, das gefällt mir gut, ja.
Jetzt egal, ob Schriftstellerin oder Autorin, es war ja gar nicht so einfach, Sie zu diesem Gespräch zu bewegen, ich muss fast sagen, zu überreden. Sie haben sich aus der Öffentlichkeit ziemlich zurückgezogen, ist das richtig so?
Ja, das stimmt. Mein letztes Buch, Der einarmige Engel, da geht es um Situationen im Ostdeutschland, ist mein letztes Buch gewesen. Dann, ich werde jetzt 81 Jahre und ich meine, da sollte man aufhören mit Schreiben, weil das einfach der nächsten Generation gehört. Auch die Schreiberei, auch das, was gelesen werden soll. Sicherlich gibt es die großen Autoren, die schreiben noch weiter. Ich gehöre nicht zu den großen Autoren, habe nie zu ihnen gehört. Und fühle mich auch in dem Literaturbetrieb nicht mehr zu Hause, der sich sehr geändert hat. Es geht eigentlich meines Erachtens auch bei allen Verlagen gleichermaßen, es wird hier keiner einzeln angeschaut, geht es ums Geld und nicht um die Inhalte. Und das ist sehr irritierend. Ich bin das anders gewohnt.
Ja, aber ist es nicht, Leonie Ossowski, so, dass Sie als alte Dame mit 81 Lesern und auch vielleicht Zuhörern noch viele Dinge vermitteln könnten, die eben junge Autoren, die im Literaturbetrieb vielleicht sehr zu Hause sind, ihnen aber nie vermitteln können?
Da haben Sie schon recht, nur weiß ich nicht, ob die Verlage das so toll finden. Und dann dürfen Sie ja nicht vergessen, dass wenn ich zum Beispiel über meine Erfahrung, über mein Leben, über meine Generation schreibe, das sind alles Leute, die sterben langsam weg. Wer liest denn diese Bücher noch? Und für die jungen Leute ist das nicht so wahnsinnig interessant. Und es gibt im Übrigen noch viele Kollegen in meinem Alter, die das tun, was sie sagen. Bloß ich zähle mich nicht dazu. Und dieser ganze Literaturbetrieb hat sich so geändert und ist so aufs Geld aus, dass ich fühle mich einfach nicht wohl und dann mache ich es auch nicht.
Wobei ich glaube, dass Sie nicht recht haben damit, dass sich die jüngere Generation nicht mehr für ihre Themen interessiert. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Bücher. Das sind die Weichselkirschen, die Wolfsbären, Holunderzeit und Liebe ist kein Argument. Und das waren ja alles mehr oder weniger Bestseller und werden immer noch aufgelegt und gerne gelesen. Dann waren das die Jugendbücher, die große Flatter, das ist schon länger her, aber ein sehr großer Erfolg damals.
Nee, das ist nur heute noch, die große Flatter, die wird heute noch gelesen. Ja.
Ja, dann Fernsehfilme, Drehbücher, Theaterstücke, Hörspiele. Sie haben ein Riesenwerk geschaffen in den letzten 50 Jahren. Das ist ja immer ganz nah an Ihrem eigenen Leben dran. Ihr Leben muss doch ungeheuer abwechslungsreich und lebendig gewesen sein.
Das stimmt. Und es liegt auch zum Teil daran, dass ich immer sehr, sehr lange und genaue Recherchen gemacht habe. Also ich habe nie über etwas geschrieben, was ich nicht vorher selber kennengelernt habe. Und das ist wichtig. Das ist auch bei den Jugendbüchern so gewesen, das ist bei der schönen Gegenwart so gewesen, das ist bei meinem letzten Buch so gewesen, wo ich über die Alteigentümer in Ostdeutschland geschrieben habe. Da habe ich auch über mehrere Monate Recherchen gemacht, die Leute besucht, mit ihnen gesprochen, mit in den Dörfern. Es geht um Land.
Ja.
Auf dem Land, um Landbesitz. Und mit den Dorfbewohnern gesprochen, mit den ehemaligen Bürgermeistern, mit den neuen Bürgermeistern, mit den Pfarrern. Das braucht alles Zeit, braucht auch Kraft. Aber das war immer auch zum Teil mein Leben, weil ich mich dann sehr engagiert habe. Was anders kann ich und wollte ich auch nie machen.
Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Sie wollten nicht erfinden. Sie wollten, wie Sie vorhin schon selber gesagt haben, Leonie Ossowski, gesellschaftliche Realität auch immer mit abbilden.
Naja, es gibt eine kleine Ausnahme. Das sind diese surrealistischen Geschichten, die ich geschrieben habe. Und das ist so, naja, was so kleine Bonbons oder schönes Konfekt, was man, von dem man sich nicht ernähren kann und was man nicht immer isst. Aber das habe ich halt immer so wahnsinnig gerne gemacht, wie Blumen für Margrit, diese Geschichten, die haben mir schon sehr am Herzen gelegen. Und die habe ich auch geschrieben. Aber das sind alles kleine Sachen.
Ja, und der Rest ist eben Butterbrot mit Schinken. Ja. Und Butterbrot mit Schinken sind eben Ihre ganzen großen Romane. Sie haben mal gesagt, das sind Sollbücher.
Bitte?
Sollbücher. Sie haben mal diese Romane oder überhaupt Ihre ganzen Bücher bezeichnet als Sollbücher. Als Bücher, die etwas sagen sollen oder die eine Botschaft bringen sollen. Und welche?
Ja, das ist in allen Büchern drin. Das hatte ich vorhin am Anfang gesagt. Also die bestimmte Informationen über Gesellschaftsschichten in unserem Land, die der normale Bürger nicht kennt oder mit dem er sich nicht beschäftigt. Darum geht es mir. Und es ist mir immer gegangen in allem.
Das heißt aber auch, dass Sie in irgendeiner Weise Anstöße geben möchten zu Veränderungen, zu gesellschaftlichen Veränderungen?
Na ja, wissen Sie, mit den Veränderungen, das ist immer so eine Sache. Wie ich angefangen habe zu schreiben, habe ich natürlich gedacht, ich könnte alles verändern mit dem Schreiben. Ich glaube, das tun die meisten Autoren, dass sie sich sowas einbilden. Und vor allen Dingen mit den Jugendbüchern. Ich habe ja auch ganz lange Jugendarbeit gemacht natürlich. Aber inzwischen, dann habe ich sehr schnell gelernt, dass das Quatsch ist. Aber man kann Interesse wecken. Man kann Interesse wecken und man kann informieren. Und wenn man das schafft, dann hat man schon eine Menge getan als Autorin.
Sie hätten, Leonie Ossowski, ja aber auch Journalistin werden können. Gerade wenn man etwas vermitteln möchte an Themen, an aktuellem Bestand, was in der Gesellschaft vor sich geht, dann sind das ja häufig die Journalisten, die das tun. Aber Sie haben sich eben doch für das Bücherschreiben entschieden.
Naja, das konnte ich ja auch nicht. Das konnte ich ja eigentlich aufgrund meines Lebens nicht, weil ich ja 7 Kinder habe und wahnsinnig jung geheiratet. Ich habe Landwirtschaft gelernt und wollte eigentlich Reitlehrerin werden und hatte also mit den Buchstaben gar nichts im Sinn. Und fing dann ganz langsam an damit, als Ausdruck meiner Freude oder weil mir vielleicht sonst niemand zugehört hat. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Journalistin zu werden.
Wir werden nachher über Ihre Biografie noch mehr sprechen. Aber Sie sagten gerade selber 7 Kinder. Wie schafft man das? 7 Kinder, ich glaube 15 Romane und dann das ganze große Werk.
20
Romane. Ja. Ich glaube 3 Ehen auch.
3 Ehen und aus 2 Ehen Kinder und die beiden Kinder aus erster Ehe habe ich nicht erzogen. Die sind bei meinem ersten Mann geblieben. Aber die 5 anderen, ja, das stimmt, das reicht eigentlich auch, ja.
Das ist eine große Aufgabe.
Das ist eine Aufgabe, ja, man muss sie, das Frage, also ich bin keine Kluckenmami gewesen. Ich habe meine Kinder immer zu großer Selbstständigkeit erzogen. Das haben sie, glaube ich, wie sie klein waren, zum Kotzen gefunden. Sie haben immer mal zu mir gesagt, andere Mütter stopfen Strümpfe und machen Handarbeiten und machen mit ihren Kindern Schularbeiten und du machst das alles nicht. Und da habe ich gesagt, das werde ich auch nie tun, weil ich das eine Zwangsvorstellung finde. Also wir haben uns da auch immer ein bisschen gezockt.
Das hat aber auch sicherlich das Gefühl manchmal gegeben, die Rabenmutter zu sein, oder nicht?
Bestimmt. bestimmt. Weil ich bin ja auch immer ausgebüxt, weil ich das so schlecht aushalten konnte. Ich war ja dann immer für ein paar Wochen bei der DEFA. Manchmal habe ich Kinder mitgenommen, wenn es nicht anders ging, und manchmal nicht. Als ich dann die Drehbücher bei der DEFA geschrieben habe. Dann habe ich geschrieben und habe immer das Geld so verdient, dass ich mir jemand für den Haushalt nehmen musste. Weil Haushalt war für mich das Allerschlimmste.
Dann steigen wir jetzt aus dem Haushalt aus und in die erste Musik ein. Sie haben sich für die ganze Sendung ein Stück gewünscht und das ist Antonio Vivaldi, Die vier Jahreszeiten. Und dann hören wir jetzt den ersten Satz des Frühlings. Wir hörten Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten, daraus den ersten Satz des Frühlings. Ausgesucht für dieses HR2-Doppelkopfgespräch hat sich den Frühling, mein Studiogast, die in Berlin lebende Schriftstellerin, oder lieber nennt sie sich Autorin, Leonie Ossowski. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Leonie Ossowski, Sie wurden 1925 auf einem Gut im Ort Röhrsdorf in Niederschlesien geboren. Ihr Mädchenname ist Jolante von Brandenstein. 1968 haben Sie sich dann das Pseudonym Leonie Ossowski zugelegt. Wollten Sie weg von den Brandensteins?
Unter gar keinen Umständen. Nur dieser Name ist für die Themen, die ich schreibe, nicht sehr geeignet. Und dann wollte das mein damaliger Verleger, Klaus Pieper, hatte mich gebeten, mir ein Pseudonym auszudenken.
Von Brandenstein klingt dann mehr nach Loreroman oder Heimatroman.
Oder so irgendwie was. Also das geht ganz und gar nicht. Das ist ein wunderschöner Name.
Ja.
Aber das kann man nicht machen.
Was war das denn für eine Kindheit? Ich habe gelesen zum Beispiel auch von der Maria Frese, eine schlesische Kindheit. War das so eine Kindheit mit großem Schloss, mit Bediensteten, mit Pferden, Hunden, Jagd und so weiter?
Alles, genau wie bei der Frese ist genau das gleiche Elternhaus. Ja. Ich habe es ja auch teilweise beschrieben. Wir hatten eine sehr gute Vollblutzucht. Für Rennpferde, die alle dann hier nach Berlin, nach Hoppegarten und Karlshaus verkauft wurden. Und für mich waren Pferde eigentlich das Wichtigste auf der Welt. Ich bin dann auch in Worms auf der Reitschule gewesen und ich wollte eigentlich Reitlehrerin werden, aber ich musste dann Landwirtschaft lernen, weil ich ja keine Brüder hatte und einer so sollte ja den Betrieb übernehmen und das blieb dann irgendwie auf mir hängen und deswegen habe ich dann Landwirtschaft gelernt.
Dann kam Flucht. Heirat,
dann war ich schon verheiratet und schwanger und dann kam im Januar 1945 die Flucht. Ja.
Leonie Ossowski, Sie sind ja Anfang der 70er Jahre wieder dort zu Hause gewesen, haben dort mehrere Monate gelebt. Was hatte sich denn verändert?
Alles hat sich natürlich verändert, ja. Sogar der Wald hatte sich verändert, weil die Russen sehr viele Bäume da geschlagen hatten. Und die Felder haben sich verändert. Und es hat sich einfach alles verändert.
Und die Menschen?
Von den Menschen waren, der Deutsche war natürlich nicht mehr da, sondern das waren dann Polen, die bei meinem Vater Zwangsarbeiter waren jetzt Bauern, polnische Bauern. Und mit denen hatte ich dann sehr schnell einen guten Kontakt. Also das... Die haben es mir leicht gemacht, das kann ich nicht anders sagen.
Warum sind Sie denn zurückgefahren? War das mehr Sehnsucht oder war das nein, vor allem war, auch journalistisches
Nein,
Interesse?
Das war überhaupt keine Sehnsucht, sondern ich hatte festgestellt, dass zur damaligen Zeit in den 70er Jahren es überhaupt nichts in der Literatur gab über Schlesien zur heutigen Zeit. Das gab es einfach nicht, weil das natürlich keiner machte, was ich gemacht habe.
Und keiner kannte.
Und naja, das hätten ja andere Leute auch machen können. Es war ja mühsam, bis ich erstmal diese Genehmigung alle hatten. Da war ich zweimal in Warschau, um das alles zu bekommen. Hm. Die Leute haben mich ja für verrückt gehalten.
Also um dort einreisen zu dürfen?
Ja, und da in dem Dorf, in meinem Elternhaus, da wohnen zu dürfen, das wollte ich ja alles so machen. Nicht? Ja. Und das hat schon Schwierigkeiten gegeben. Und das war auch für den damaligen Betriebsdirektor, der fand das auch sehr unnötig. Der hat mich auch gepiesackt, ja.
Leonie Ossowski, wie sind Ihnen denn die Menschen dann dort vor Ort begegnet? Sowohl die, die Sie noch aus der Kindheit kannten, als auch die, die Sie jetzt nicht vorher kennengelernt
hatten?
Naja,
haben sie mich für ziemlich verrückt gehalten, weil sie gar nicht wussten, was ich wollte. Und dann haben sie gesagt, komisch, die haben wir weggejagt, da hatte sie bloß einen Koffer und jetzt kommt sie hier mit dem Auto und kann hier 3 Monate Urlaub machen. Wie geht denn das? Also das ist den Dorfbewohnern nicht recht einig geworden. Und ich hatte eine Polaroid-Kamera dabei und bin dann durchs Dorf gegangen, habe die Leute besucht, die ich kannte, und habe dann immer fotografiert. Und das fanden die toll. Dann habe ich die alten Leute mit dem Auto auf dem Friedhof in die anderen Dörfer gefahren, zu ihren Verwandten, die da waren, Eltern, und also zu Gräbern. Und die Kinder habe ich eingeladen, habe sie zum See zum Baden gefahren. War das sogenannte Dorftaxi. Und das fanden sie alle sehr schön. Und dann wurde ich dafür zum Mittagessen eingeladen. Und so hat sich das ergeben. Und daraus sind dann, wie ich wegfuhr, hatte ich hinten in meinem Auto Enten und Gänse und Torten und sie glauben gar nicht, was alles. Ja. Das war also dann sehr warmherzig und schön.
Genau das, was Sie jetzt erzählen, schildern Sie ja auch in dem ersten Band Ihrer Tetralogie in Weichselkirchen. Ja, ja. Da sind Sie ja in dieser ganzen Tetralogie ganz nah dran an Ihrem eigenen Erleben damals. Dann in den 70er Jahren. Allerdings greifen Sie dann ja später auch in das Dienerzimmer zurück und Sie greifen dann, erzählen auch später die Geschichte, dann wie sie hier in Berlin weitergeht. Also ganz große Nähe, eigenes Leben und das, was Sie erzählen. Besteht da nicht manchmal die Gefahr, dass Sie auch von Ihren Lesern, Leserinnen angesprochen werden und immer wieder so auf ganz persönliche Dinge angesprochen werden, dass die da neugierig rumbohren? Ja, was stimmt denn jetzt eigentlich, was stimmt eigentlich nicht?
Ja, da hat es Ärger gegeben. Da hat es Ärger gegeben, vor allen Dingen mit diesen vertriebenen Verbänden hat es Ärger gegeben. Die fanden das also alles gar nicht in Ordnung, was ich geschrieben habe. Ach so. Das fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, weil es so lange her ist. Aber es waren so einzelne Leute, die sich dann furchtbar aufgeregt haben, dass ich das falsch geschrieben hätte. Und die haben sich natürlich wiedererkannt. Ne? Ist ja klar. Darauf habe ich ja auch angelegt. Das wollte ich ja auch. Ne?
Ja, ich meine aber auch, dass Sie neugierig nach Ihrem eigenen Leben befragt werden, weil immer wieder Rückschlüsse gezogen werden von dem, was Sie erzählen, auf Ihr eigenes Leben. Dass man Sie belästigt und immer wieder wissen will, wie ist es denn wirklich gewesen?
Ach so, ja, das stimmt schon. Vor allen Dingen wegen dem Ludwig, diesem natürlich polnischen. Das hat also erstmal in der Familie furchtbare Aufregung gegeben, weil mein erster Mann sehr erregt war, weil er dachte, ich hätte ihn mit einem Polen betrogen. Was
ja, da muss man dazwischen jetzt erst erklären, um was es geht. Ludwig ist nämlich in Ihrem ersten Roman der Geliebte, der frühere Geliebte der Journalistin Johanna.
Ja.
Und Sie haben dieses Buch jetzt auch Ludwig gewidmet. Das heißt, Sie legen ja selber die Fährte aus, dass es diesen Ludwig gegeben hat und noch immer gibt.
Ja, das sind so kleine Fröhlichkeiten, die ich mir dann dazwischen geleistet habe in meinem Leben, weil ich genau wusste, dass das für eine kleine Zündschnur ist. Ja. Und den Ludwig hat es natürlich nicht gegeben, aber es hat... Ich bin auf eine ganz andere Tour darauf gekommen. Ich musste Landwirtschaft lernen in Schlesien, auf einem schlesischen Gut, von dem ich mich gar nicht wohlgefühlt habe. Und da habe ich mich in einen belgischen Kriegsgefangenen verliebt.
Das war während des Krieges dann.
Und da bin ich rausgeflogen dann. Das kam raus und ich wurde also nach Hause geschickt. Und das war also alles eine ganz fürchterliche Geschichte. Und dieser arme Junge ist nachher in ein Straflager gekommen. Und so, das war also zum Teil auch dramatisch. Und da habe ich aus diesem Belgier eben diesen Polen gemacht.
Ludwig gemacht. Leonie Ossowski, Ich nenne noch mal die Titel der Romane. Das ist Wolfsbären, Holunderzeit, Das Dienerzimmer.
Die Weichselkirschen
fängt. Und dann an. Die Weichselkirschen natürlich als erstes, die in ihrer schlesischen Heimat beziehungsweise dann später spielen. Es ist immer das Thema Nazizeit, Verfolgung, Flucht, dann wieder Eingliederung hier in Berlin. Dieses Thema Heimat, Verlust und Heimat hat sie ja nicht losgelassen. Was bewegt sie denn am allermeisten? Was ist da der springende Punkt für sie?
Ja, je älter man wird, umso mehr denkt man an den Verlust, komischerweise, was sie als junger Mensch überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Aber ich glaube, das geht allen Menschen so. Das ist eine Frage des Alters. Ich habe das Ganze aufgeschrieben, oder mich hat das ganze Thema so fasziniert, einmal aus einem Gerechtigkeitsgefühl her. Denn was wir den Polen angetan haben, das ist so unbeschreiblich gewesen. Das wissen nur die Leute, die da an der Grenze und in Polen gelebt haben. Das ist nun 6 Jahre gegangen. Wir müssen dafür nun unser ganzes Leben lang büßen. Darüber zu berichten oder wie sich das damals abgespielt hat, wie sich die Deutschen verhalten haben, wie sich die Polen verhalten haben, wie früher Freundschaften gab und nachher nicht mehr. Das war mir sehr wichtig, weil das ja auch alles letztendlich auch Antikriegsbücher sind.
Und weil es, wenn nicht Ihre Generation es aufschreibt,
das verloren geht. Das war mir so ein tiefes Bedürfnis, das aufzuklären, was da eigentlich passiert ist unter den einzelnen Gesellschaftsschichten. Ob das nun der Adel war, ob das das Militär war, ob das die Landbevölkerung war, wer auch, oder ob das der normale Handwerker war. Wer die Polen waren, das war ja für die Deutschen, waren die Polen ja immer irgendwelche primitiven Leute, die nicht schreiben und nicht lesen konnten, nur weil sie kein Deutsch konnten. Ja. Also das war für mich ein ganz, ja, ich habe das hier als Aufgabe gesehen, da Wahrheit reinzubringen.
Wir machen noch einmal eine Musik, und Sie hatten sich ja Vivaldi die 4 Jahreszeiten gewünscht. Jetzt spielen wir
den Sommer.
Den Sommer, den ersten Satz des Sommers. Hören HR2 Doppelkopf, heute am Tisch mit Leonie Ossowski und Sylvia Schwab am Mikrofon. Wir hörten gerade den ersten Satz des Sommers aus Vivaldis 4 Jahreszeiten. Leonie Ossowski, wir haben ja schon über Ihr soziales Engagement gesprochen, das ja in einem großen Teil Ihrer Bücher oder fast in allem immer wieder zutage tritt. Sie haben ja jetzt in einem neuen Buch wieder ein politisches Thema, ein brisantes Thema aufgegriffen. Das Buch heißt Der einarmige Engel, und da geht es um diese Adelsfamilien und ihre Güter, die sie drüben in Schlesien verloren haben. Das sind 2 Brüder, 2 Zwillingsbrüder, die versuchen nach der Wende das Gut ihres Vaters bzw. ihrer Eltern und auch ihrer Großeltern zurückzubekommen. Sonst haben sie sich in ihren Büchern vor allem um die eher Ärmeren, die Obdachlosen zum Teil, die Entrechteten gekümmert. In diesem Fall kümmern sie sich ja um die Adeligen, um die Gutsherren. Haben die das überhaupt nötig?
Das weiß ich nicht. Mit der Frage kann ich nichts anfangen, ob ich das nötig habe. Es geht mir.
Nein, die, ob die das nötig haben. Also brauchen die ihre Unterstützung?
Ach so, das ist mir wurscht. Die brauchen natürlich nicht meine Unterstützung. Darum geht's auch nicht. Es geht mir auch wieder so eine Gerechtigkeitsgeschichte, weil die Alteigentümer. Und da geht es keineswegs nur um die Landwirte. Da geht es um Kiesgruben, da geht es um Hotels, da geht es um Handwerksbetriebe. Die sind ja alle enteignet worden. Und ich habe mir lange überlegt, für was entscheide ich mich? Und dann habe ich gedacht, na, entscheide dich doch mal über das, von dem du was verstehst, nämlich die Landwirtschaft, weil ich ja Landwirtschaft gelernt habe. Nun, das sind das mehr oder weniger alles Adlige, die dann das sich zurückgekauft haben, denn keiner hat es zurückgekriegt.
Wir müssen dazu sagen, es dreht sich jetzt um Güter, nicht in Schlesien natürlich, sondern in der ehemaligen DDR.
Mhm. Und da hat es also dann lange Prozesse gegeben und damals unter der Kohl-Regierung wurde ja das im Gesetz sogar festgelegt oder festgeschrieben, dass die damalige Sowjetunion das zur Bedingung gemacht hat, einer Wiedervereinigung, wenn diese Sachen nicht zurückgegeben werden. Und dann hat man später erfahren, dass es diese Bedingungen nie gegeben hat. Sowohl Schewardnadse wie Gorbatschow haben gesagt, das haben sie nie gesagt, das weiß man. Das war eine Notlüge, die aber im Gesetz steht. Und darüber habe ich mich so wahnsinnig aufgeregt. Weil ich meine, wo kommen wir hin, wenn wir mit Notlügen solche Situationen bringen? Das die Bundesrepublik, also Westdeutschland, die damalige Bundesrepublik, das Geld brauchte, ist mir klar. Aber dann muss man das ehrlich und richtig sagen und nicht so, dass die CDU hatte einfach Angst um ihre Wähler. Also es ist eine ganz schlimme und fiese Geschichte. Und dann sind die Alteigentümer sind dann noch bis nach Straßburg gegangen und sind dort auch gescheitert, das war vorauszusehen, weil die wären ja sonst, wir hätten ja Millionen und Abermillionen zurückzahlen müssen. Also das Kind ist kaputt im Eimer, im was weiß ich.
Und in Ihrem Buch ist es so, und wie es eben in der Wirklichkeit auch ist, solch ein Alteigentümer muss dann im Grunde sein eigenes Eigentum kaufen.
Die müssen es kaufen, nicht? Und da haben mir also einige gesagt, ja, wenn wir das Geld, was wir bezahlt haben, um unser Eigentum zurückzubekommen, wenn wir das hätten hineinstecken können, wären wir viel weiter gekommen. Also es ist eine schiefe Sache, wie auch immer man das drehen will. Und da, ich kriegte eben dieses Gesetz in die Hände durch Zufall. Durch einen ganz blöden Zufall habe ich das bei irgendjemand gesehen und habe das gelesen und habe gesagt, so, das mache ich. Und dann bin ich hier in Berlin, in Brandenburg und in der Prignitz und in der Lausitz rumgefahren und habe dann die einzelnen Gutsbesitzer besucht und habe mir ihre Geschichten erzählen lassen und habe die Dorfbewohner befragt und mit den Pfarrern gesprochen, mit den Bürgermeistern, mit den ehemaligen Leitern der LPG, alles. Und die sind auch alle mehr oder weniger in dem Buch zu Wort gekommen.
Sie haben Leonie Ossowski mal gesagt, Heimat hat nichts mit Besitz zu tun.
Ja.
Womit hat Heimat was zu tun?
Heimat hat was mit Kindheit und Jugend zu tun. Also, das habe ich gesagt in Bezug auf Schlesien, also auf meine Heimat. Ich teile mir meine Heimat mit den Polen. Für die ist es genauso Heimat. Die sind jetzt in der vierten Generation, die da jetzt hochkommen. Nicht? Und bei mir waren das, generationsmäßig kann ich es Ihnen nicht sagen, aber es war 750 Jahre in der Familie, der Besitz meines Vaters. Und trotzdem stelle ich keinen Anspruch. Es hat für mich nichts mit Besitz zu tun, aber ich hänge an ihr und es ist meine Heimat. Und dieses Gefühl, Heimatgefühl, kann man mir nicht nehmen, hat aber nichts mit Besitz zu tun.
Sie haben vorhin erzählt, wie Sie recherchieren. Wie entstehen denn Ihre Bücher überhaupt? Erst einmal, Sie sind ein alter Computerfan. Sie haben schon sehr früh mit dem Computer angefangen zu schreiben.
Ja, also früher mit der Schreibmaschine, nie mit der Hand. Immer von Anfang an, nee, also ganz, ganz am Anfang, das war 48, 49, meine ersten Erzählungen, die ich geschrieben habe, die habe ich mit der Hand geschrieben. Und dann irgendjemand gebeten, mir das abzuschreiben. Und dann fing ich an, Schreibmaschine zu schreiben und mit dem Computer gleich am Anfang. Ich glaube, vor 20 Jahren jedenfalls war es ein wutzig kleiner Computer. Der Bildschirm war nicht viel größer als eine Zigarrenkiste. Und dann da habe ich schon damit geschrieben und das ist für mich ganz wunderbar gewesen.
Wie fangen die denn an zu wachsen, diese Bücher? Da ist zum Ersten die Idee, zum Beispiel der einarmige Engel.
Ja, das kann ich Ihnen ganz schnell sagen, weil ich so oft gefragt werde und weil das für mich ein Arbeitsablauf ist, der seit 35 Jahren immer der gleiche ist. Ich habe eine Idee. Und wenn ich die Idee habe, dann schreibe ich einen Plot, kann man auch sagen. Die Idee wird aufgeschrieben.
Und wenn das ist schon wie so ein Handlungsfaden, oder?
Nein, die muss man in 5, 6 Sätzen muss man das erzählen können, sonst können Sie es vergessen.
Um was geht es, ja?
Ja, so, um was es geht. Und dann denke ich über die Figuren nach. Und dann mache ich Psychogramme über die einzelnen Figuren. Ganz, ganz wichtig. Die sind manchmal 2, manchmal 3 Seiten über eine Figur. Da steht drin, was sie gerne essen, was sie für Hobbys haben, ob sie morgens lange schlafen. Ganz merkwürdige Geschichten. Lese ich übrigens nie wieder. Wird einmal aufgeschrieben, aber es liegt da. Und wenn ich das habe, dann mache ich einen Dramaturgieplan. Und der besteht je nach Seitenzahl zwischen 50 und 70 kleinen Kärtchen, die an eine Pinnwand gemacht werden. Und jedes Kärtchen umfasst 5 bis 10 Seiten. Da sind die Stichworte für 5 bis 10 Seiten drauf.
Ich stelle mir vor, wie eine Art Drehbuch. Oder wie
genau, ich habe die Drehbücher arbeite genauso. Mhm. Und dann kriegt jede Person, wenn es viele Personen, eine Farbe und die auf jedes Kärtchen werden dann die Farbpunkte gemacht, damit nicht plötzlich Tante Emma auf Seite 70 kommt und der Leser sagt, wer ist, um Gottes Willen, wer ist denn Tante Emma?
Oder sie ist auf Seite 30 schon gestorben, ja.
Ja, also dass mir da nichts passiert. Ja, ja. Und dieser Plan, an dem arbeite ich sehr, sehr lange. Und wenn der fertig ist, dann wird daran nicht mehr gerüttelt. Dann wird der so geschrieben und da wird nichts geändert. Ich kann innerhalb von 5 oder 10 Seiten, da bin ich variabel, da kann geändert werden, aber nicht im Ablauf.
Also man könnte sagen, das Skelett wird vorweg komplett aufgezeichnet und steht stabil. Ja. Und da kommt nachher nur noch so das Fleisch dran. Das sind die einzelnen Szenen, die Dialoge, was noch, die Landschaftsbeschreibungen. Aber sagen wir mal, das tragende Gerüst steht am Anfang.
Ja. Und das Schönste ist, wenn jedes Kärtchen beschrieben ist, habe ich einen ganz, ganz dicken Filzstift und wird das schwarz durchgekreuzt und dann sieht so ein Tableau dann wundervoll aus, wenn ganz viele Kreuze sind, weil ich das dann schon geschrieben habe.
Das ist dann sozusagen abgehakt.
Das ist abgehakt, das ist ein wunderbares Gefühl.
Ja. Leonie Ossowski, was ist denn für Sie das Wichtigste? Dann die Person, die Atmosphäre, doch noch immer diese Grundidee?
Das können Sie so nicht fragen. Das Wichtigste ist, es gehört alles zusammen. Das ist, das eine geht nicht ohne das andere.
Wie in der Musik, könnte ich jetzt wieder sagen.
Ja, also das muss man schon, ja, das ist wie eine Komposition. Da kann ich nicht sagen, was das Wichtigste ist. Das, vielleicht eins muss man sagen, dass warum schreibe ich das Buch? Also mein erster Gedanke, den ich hatte, oh, das möchte ich machen, den darf ich nie vergessen. Wie eine Art Motto oder was weiß ich. Ja. Ständig muss der Leser das spüren, was will die eigentlich mit dem Buch? Was will die mir eigentlich sagen? Das muss dahinter stehen.
Ja, dann haben wir schon wieder unauffällig auf die Musik übergeleitet und wir hören jetzt aus Antonio Vivaldis 4 Jahreszeiten den ersten Satz des Herbstes. Inhaltswort Doppelkopf unterhalten sich heute Leonie Ossowski und Sylvia Schwab. Wir hörten den ersten Satz des Herbstes aus Antonio Vivaldis 4 Jahreszeiten. Wir haben immer wieder Verbindungslinien hergestellt, Leonie Ossowski, zwischen ihren Büchern und ihrem Leben, also im Zusammenhang mit ihrer schlesischen Tetralogie, jetzt eben auch im Zusammenhang mit den enteigneten Gütern im Osten in ihrem Roman Der einarmige Engel. Ein Buch ist mir jetzt noch ganz besonders wichtig, das ich auch sehr gerne gelesen habe. Das ist nämlich Die schöne Gegenwart. Ein Buch, ja, in dem es um das Älterwerden geht. Da ist eine Frau, Nele Ungureit. Sie ist 69 Jahre alt. Von ihrem Mann wird sie verlassen und sie beschließt, eine Alten-WG zu gründen. Sie, Leonie Ossowski, man kann es nicht glauben, denn ihre Stimme klingt zu jung, aber Sie werden in diesem Jahr schon 81 Jahre alt.
So ist es, ja.
Ja, das Alter, welche Rolle spielt das für Sie?
Na ja, eine immer größere letztendlich. Ich habe auch mit dem Thema Schwierigkeiten ganz lange damit umgegangen, habe es immer noch weggeschoben, habe gedacht, das kann ich immer noch machen. Und dann kam die Situation, dass ein Freund mich bat, mich um seine Mutter zu kümmern, die in einem Altersheim lebte, was ganz dicht bei mir im Grunewald um die Ecke ist. Und die habe ich dann besucht. Und dann fing ich an, das alles zu studieren, sowohl das Verhalten dieser alten Dame. Dann habe ich dann Lesungen gemacht und mit anderen und wie die Verwaltung mir gegenüber verhielt. Die fanden das nämlich völlig unnötig.
Fühlten sich gestört in ihrem Ablauf?
Ja, im Ablauf fühlten sich kontrolliert und gestört.
Ja.
Und daraus letztendlich ist dann Die schöne Gegenwart entstanden. So ist das.
Da fallen ja die Begriffe zum Beispiel positive und negative Seniorenrolle. Also es ist ein Buch, was immer wieder die Geschichte dieser Nele und ihrer Freunde, die gemeinsam ja auch diese WG gründen, erzählt, aber in dem es auch immer, wie bei Ihnen eben immer, um den gesellschaftlichen Hintergrund geht. Positive, negative Seniorenrolle heute in unserer Gesellschaft. Was meinen Sie damit?
Naja, obwohl wir Alten ja immer mehr werden, immer noch deklassiert sind. Es ist, ob das jetzt die Werbung sind, ob das Filme, es wird jetzt etwas besser. Also in den letzten 2 Jahren, ich sehe sehr viel fern, habe ich also auch gemerkt, dass es in den Filmen etwas besser wird. Aber die Situation der alten Leute ist nach wie vor ganz fürchterlich. Und wie das nun mit der Rentensituation ausgeht, das wissen wir auch nicht so ganz genau. Die Schwierigkeit ist, wir werden immer älter, keiner will sterben, jeder will alt sein, aber jeder will alt werden, keiner will alt sein.
Richtig,
so ist
ja.
Und ich weiß nicht, was das soll mit den vielen alten Menschen, es ist eine Katastrophe letztendlich.
Sie meinen jetzt gesellschaftspolitisch?
Gesellschaftspolitisch ist eine Katastrophe. Und wir werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und das wird irgendwie, ich stelle mir das immer vor, irgendwann fangen sie sich an zu bekämpfen.
Ja, Gott sei Dank bilden Sie ja nun in Ihrem Buch auch oder malen Sie ein anderes Bild vom Altwerden.
Ja, natürlich habe ich das. Das ist ja jetzt auch mal als Witzwort gedacht.
Ja, ja.
In meinem Buch versuche ich und habe unbeschreiblich viele Leserbriefe und Anrufe bekommen, weil das älteren Menschen sehr, sehr gut getan hat. Ja. Dass ich gesagt habe, lasst euch nicht unterkriegen, versucht doch irgendwas, macht doch irgendwas. Es geht. Man darf sich nicht in die Ecke schieben lassen. Das ist eigentlich so der Hintergrund.
Das ist die Botschaft dieses Buches auch. Ja, also Angst abwerfen,
ja, und
sich,
vor allem
sich aufmachen.
Diesen WGs, und die gibt es ja nur inzwischen, ich meine sicherlich nicht aufgrund meines Buches, aber in den letzten 2, 3 Jahren wachsen sie wie Pilze irgendwie aus dem Boden, diese Alters-WGs. Ne?
Könnten Sie sich denn, Leonie Ossowski, auch vorstellen, politisch aktiv zu sein, zusammen mit den Alten, so also im Sinne der Grauen Panther?
Nein, das nicht.
Warum?
Erstens mal war ich ständig politisch aktiv in der SPD, bis ich ausgetreten bin. Und als alter Mensch, nein, das nicht. Das ist nicht mein Ding.
Sie leben aber selber noch nicht. Ich sagte jetzt noch, Sie leben nicht in einer alten WG. Haben Sie das vor oder ist das dann doch nur so ein bisschen Theorie?
Ich würde sehr gerne in einer alten WG wohnen, wenn ich eine finden würde, die mir entspräche, an meinen Vorstellungen entspräche. Also mit Leuten zusammen, die ich mag und die mich mögen. Und das ist bei mir ein bisschen schwierig.
Sie zu mögen?
Das weiß ich nicht, aber also sich mit mir wohlzufühlen, weiß ich nicht so genau.
Also das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie wie Nele Ungureit die Initiative in die Hand nehmen und sagen, ich versuche, die entsprechenden Leute zu finden. Oder stört Sie vielleicht auch?
Also ich habe, sehen Sie mal, ich habe das ja so in dem Buch geschrieben, das wird mir auch zum Teil vorgehalten, das Geld ist da, um so ein Haus. Und die eine erbst, die anderen kann es ausrichten. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Und da habe ich gedacht, meine Güte, wenn ich jetzt noch die finanzielle Situation von alten Menschen in dieses Buch reinbringe, kann ich es vergessen. Es ist nichts Positives.
Ja.
Das habe ich ganz absichtlich gemacht. Und das ist mir auch wurscht, wenn die Leute schimpfen, sage ich, es ist ein Roman und darum geht es mir nicht, sondern es geht mir einfach nur ums Mutmachen.
Ja.
Nein, ich hätte überhaupt nichts dagegen. Wichtig ist, dass jeder seine eigenen vier Wände für sich hat in so einer Situation. Also so ein Haus eben, wo jeder seine Tür zumachen kann und bis zur Schwelle und nicht weiter. Fände ich schon schön.
Ja, und aber auch seine Tür aufmachen kann, damit dann Menschen hineinkommen können, mit denen er mag und mit denen er nicht allein ist.
Das ist so ein Wohnraum, wo alle sein können. Ne?
Sie haben mal gesagt oder geschrieben, Leon Jossowski, es ärgert mich, wenn man sich nicht mit meinen Büchern, sondern mit meiner Person auseinandersetzt. Jetzt haben wir uns ja doch in diesem Gespräch ab und zu auch mit Ihrer Person auseinandergesetzt. Hat Sie das geärgert?
Das habe ich geschrieben unendlich lange her. Das hat irgendjemand mal in der FAZ über mich geschrieben.
Da sehen Sie, wie gut ich recherchiert habe.
Ja, das ist uralt und da habe ich mich so wahnsinnig drüber geärgert, das war eine Rezension über die Weichselkirschen.
Aha.
Da hat die Rezensentin sich mit mir beschäftigt, mit meinen Kindern, mit meinen Ehen, aber nicht mit meinem Buch und da habe ich wirklich mich wahnsinnig geärgert. Ja.
Es ist in Ihren Büchern so, hat man immer wieder den Eindruck, die Verlierer sind Ihnen eigentlich lieber als die Gewinner.
Die sind ja auch wichtiger. Verlierer sind immer wichtiger als Gewinner. Immer.
Wichtiger?
Ja, sind immer wichtiger.
Was meinen Sie mit wichtiger?
Ich will nicht sagen, wertvoller sind sie natürlich nicht, aber das sind Menschen, um die man sich mehr kümmern muss, die mehr Aufmerksamkeit brauchen als Gewinner. Gewinner sind Gewinner, okay.
Die brauchen nicht.
Sie haben ja gewonnen, aber die verlieren nicht.
Und das ist im wirklichen Leben auch für Sie so?
Ja, also und vor allen Dingen, wenn man, das Schönste ist ja, wenn man aus Verlierern Gewinner machen kann, nicht? Also in meiner ganzen Jugendarbeit, meiner Knastarbeit ist mir das insofern gelungen, wenn ich eben geschafft habe, dass eine meiner Jungs dann wirklich eine Arbeit gefunden hat oder eine Partnerschaft oder geheiratet hat oder weiß der Kuckuck was und in ein normales Leben gegangen ist, dann sind sie Gewinner in meinen Augen gewesen. Ne?
Wie würden denn Sie selber sich nennen? Sind Sie ein Verlierer oder ein Gewinner? Sie haben so viel in Ihrem Leben gewonnen, aber Sie haben immer auch Eigenes verloren.
Das ist eine Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe. Ich glaube, ich bin beides. Ich bin auf der einen Seite Gewinner und auf der anderen Seite bin ich Verlierer. Und zwar sowohl im Persönlichen wie auch im Beruflichen auch.
Aber ich denke, im Zusammenhang mit Ihren Büchern, Leon Jossowski, wenn man überlegt, welche hohen Auflagen auch die frühen Bücher noch haben heute. Sie sagten selber, das Jugendbuch, die große Flatter, immer noch. Also da sind Sie doch absolut.
Die sind jetzt 400.000 oder 500.000. Ja.
Also da können Sie doch sehr zufrieden auf Ihr
ja,
Werk zurückschauen.
Ja, das bin ich ja auch. Ich bin da wahnsinnig zufrieden. Ganz bestimmt. Es hat bloß ein paar Sachen gegeben in meinem Leben, da hätte ich gerne mehr dahinter gehakt. Ja. Das hätte ich schöner gefunden. Zum Beispiel mein letztes Buch war Der eine arme Engel, der kommt jetzt im Herbst im Taschenbuch. Da hätte ich eben gerne gesehen, dass der Verlag irgendetwas dafür tut. Der Verlag hat das Normale getan, nämlich nichts.
Vielleicht fühlt sich der Verlag durch dieses Gespräch ja animiert, ein wenig mehr noch zu tun.
Der Verlag hat halt auf meine Fans gerechnet und damit hat er recht. Aber das ist mir zu wenig.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Leon Jossowski.
Bitte schön, Frau Schaaf. War sehr gemütlich mit uns beiden.
Wir hören jetzt von Antonio Vivaldi den ersten Satz des Winters. Sie hatten sich für die ganze Sendung Antonio Vivaldi gewünscht. Und ich denke, das ist jetzt ein schöner Schluss. Danke noch einmal. Das war unser HR2-Doppelkopf heute mit Leonie Ossowski und Sylvia Schwab am Mikrofon.